von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Der ist der flinke Finger des Nordens, oder sagen wir besser, er hat die flinken Finger. Joe Cocker fand ihn toll. Bei Chuck Berry und Fats Domino hat er gespielt. Längst kommen die Menschen aber natürlich wegen ihm. Was er den 88 Tasten des Klaviers entlockt, das ist einzigartig. Er füllt Konzerthallen. Heute Abend ein kleines bescheidenes Radiostudio, meine Damen und Herren, vor den Empfangsgeräten. Da heben Sie sich für Joja Wendt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Der große Pianist des Nordens, oder?
Also einer der Pianisten, die hier im Norden ansässig sind.
Der von bis kann. Ein Klavier hat leider nicht mehr reingepasst hier in dieses kleine Studio.
Ja, das ist ein Jammer.
Das heißt, 2 Stunden ohne Klavier. Kannst du das?
Das ist eine gute Frage. Früher war es schwieriger. Da hatte ich richtig den Hunger nach den Tasten. Da musste ich immer spielen. Aber im fortgeschrittenen Alter wird man ein bisschen ruhiger.
Wie viele Stunden, wie viele Minuten pro Tag, pro Woche sitzt du am Piano?
Also als ich denn die Entscheidung gefasst habe, ich will Pianist werden, da habe ich sehr, sehr viel geübt. Also da war ich wirklich von morgens bis abends nur am Klavier. Und inzwischen, das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Berufsboxer. Man erkennt das Talent auf der Straße, dann rackert man sich nach oben, indem man wahnsinnig Gas gibt. Und jetzt inzwischen bereite ich mich auf die Tourneen vor, also wie so ein Boxer auf die Kämpfe. Und das dann auch sehr intensiv. Also das ist dann wirklich so, dass ich ein halbes Jahr vorher wirklich sehr, sehr viel übe jetzt wieder. In der Phase bin ich gerade übrigens.
Okay, Klavierunterricht lohnt sich doch und er ist der beste Beweis. Mein Gast heute Abend, Joja Wendt. Stimmt es, dass du, wenn es geht, nicht mehr Konzerte im Jahr machst, als ein Klavier Tasten hat?
Ich habe das mal irgendwann beschränkt auf 88. So viele Tasten hat das Klavier. Weil damit sind gemeint Konzerte, also öffentliche Konzerte, weil es sind ja noch viele andere Aktivitäten nebenbei. So dass ich gesagt habe, 88 Konzerte, denn es gibt ja auch eine sogenannte auf Neudeutsch Work-Life-Balance. Und die versuche ich so ein bisschen einzuhalten. Und da ja auch viele Auslandsaktivitäten dabei sind, ist es meistens so, dass ich hier in Deutschland, Österreich, Schweiz so 40 Konzerte im Jahr machen.
5 davon bei uns in Schleswig-Holstein. Ich habe die lange Liste hier. Wenn alle mitschreiben wollen, wir fangen schon mal an mit dem 10. November Lübeck, nicht mehr lange hin, 30. November Kiel. Da sind schon mal die ersten bei uns.
Im Schloss hier, ne?
Ja, genau. Ja, was soll man machen? Wir haben nichts anderes in Kiel.
Doch, es ist wahnsinnig toll. Das
sagst du doch jetzt nur. Die buchen dich doch sowieso, das brauchst du nicht sagen. Das ist doch wirklich eine heruntergekommene Location.
Ich hätte es nicht gesagt, es geht auch nicht um die Location, sondern es geht um die Leute, die da hingehen. Und die sind wahnsinnig enthusiastisch und ich habe eine lange Tradition hier mit Kiel. Ich habe hier damals angefangen, tatsächlich in Kiel zu spielen und das ist jetzt schon 30 Jahre her, verrückt.
Man spricht noch immer darüber.
Ist das wahr?
Ja, um in deiner Sprache zu bleiben, ich habe eine kleine Eigenkomposition jetzt. Das ist eine Tradition in dieser Sendung. Der Gast stellt sich selber vor. Ich schreibe das einfach schon mal auf, damit du nicht mühsam nach Worten suchen musst. Das ist alles in Ich-Form. Ich habe es, weil du auch schon über 50 bist, in 18 Punkt ausgedruckt. Das wäre dein Text. Es wäre ganz toll, wenn du den vorlesen könntest.
Sehr gerne.
Ja? Und wenn irgendwas nicht stimmt, gerne Bescheid sagen.
Ich stehe und sitze für überraschende, virtuose, genreübergreifende Unterhaltung am Klavier. Ich, Joja Wendt, bin jetzt 54 Jahre alt und damit ein halbes Jahrhundert glücklicher Klavierspieler. Ich durfte früh anfangen. Das Klavier war für mich und meine 8 Geschwister auch der magische Ort für Geschichten. Du musst üben. Den Satz habe ich nie gehört. Ich hatte meist schon und wollte eigentlich immer ans Klavier. Selbst als Teenager spielte ich leidenschaftlich gern Boogie-Woogie und Ragtime, überall, wo man mich ließ. Nächtelang, für 50 Mark auf Geburtstagen, Hochzeitsfeiern oder nach der Schule abends im Sperl in Hamburg. Dort hat mich Joe Cocker gesehen, gehört und direkt mit auf Tour genommen. Ein Paukenschlag in meinem Leben, weil ich begriffen habe, dass ein Klavier und ich allein auf der Bühne tausende Menschen unterhalten können. Nach Tour und Abitur wollte ich Jazzpianist werden. Die Reaktion meines Vaters darauf war nicht etwa, Junge, lern was Richtiges, sondern lern das richtig. So habe ich in Hilversum und in New York studiert. Hilversum ist übrigens bei Amsterdam. Und 10 Jahre meines Lebens zwischen 18 und 28 nichts anderes gemacht, als Klavier zu spielen. Auch unter Tränen. Nach einem Autounfall, der ärztlichen Diagnose mit meiner dabei zertrümmerten linken Hand nie wieder spielen zu können, zum Trotz habe ich schon kurz nach der Operation mit heftigen Schmerzen wieder geübt. War eine schwierige Phase.
Das glaube ich. Das
weiß übrigens auch keiner. Das ist das erste Mal, dass ich sowas öffentlich, ich weiß gar nicht, wo ihr das her habt. Dass ich ein halbes Jahr später als geplant in London meine erste CD aufgenommen habe, sagt vielleicht etwas über meine Disziplin. Dass ich es für eine gute Idee hielt, die Muskeln der verletzten Hand beim Wasserski zu trainieren, sagt vielleicht etwas über meinen Leichtsinn und dem Hang zum Extrem. Ich entspanne gern beim Kitesurfen, bin schon Marathon gelaufen, war zum Skifahren in Ostsibirien und zum Retreat im Kloster. Da war ich übrigens jetzt gerade wieder.
Deswegen ist er so entspannt.
Ich lebe glücklich mit meiner Frau Birte und unseren beiden Kindern in Hamburg. Ich bin froh, dass uns meine Steuerehrlichkeit zusammengeführt hat. Sie war Steuerberaterin und ich ihr Mandant. Übrigens hat mein Vater mich meiner Frau in die Arme getrieben, weil der sagt, du musst deine Steuer ordentlich machen. Und das, obwohl sie spätestens seit unserer Hochzeitsreise weiß, dass sie sich meine Liebe immer mit irgendeinem Klavier wird teilen müssen.
Steuerberaterin ist sehr praktisch. Kann man Klavier als Arbeitsmittel absetzen?
Ja, das Klavier ist, ich glaube, das kann man, ich kenne mich wirklich selber nicht gut aus, das dauert sehr, sehr lange. Man kann es absetzen, aber dann über 20 Jahre, weil es so haltbar ist.
Das ist blöd, anders als ein Notebook.
Ja. Ja. Dafür sind die Dinger natürlich auch relativ teuer, aber es dauert eben 20 Jahre, bis das abgeschrieben ist. Also insofern lohnt es sich nicht, jetzt aus Steuergründen ein Klavier zu kaufen. Man kauft es sich ja auch, weil man es gerne möchte.
Ja, und ich finde es schön, wenn meine Gäste erstmal ins Kloster gehen, bevor sie hierher kommen. Ja. Was macht das mit einem?
Einfach so ein, man darf auch nur 4 Tage tatsächlich. Und es macht schon was mit einem. Man kommt da raus, es gibt auch keine Frauen auf dieser Halbinsel. Es ist eine reine Männergesellschaft. Das soll jetzt nichts heißen, aber das ist irgendwie etwas, dass man doch schon sehr für sich ist, ne? Und dass man einfach mal auf andere Gedanken kommt.
Julia Wendt ist mein Gast mit bürgerlichem Namen Johann Wendt. Wann hatte ich das letzte Mal jemand Johann genannt?
Das ist so lange her, dass ich mich fast nicht erinnern kann. Und ich kann euch, ich erinnere, also wenn jemand mich anspricht mit Johann, dann reagiere ich auch gar nicht.
Gar nicht.
Übrigens heiße ich wirklich sogar Karl Johann tatsächlich.
Kajo wäre dann logischer gewesen als Abkürzung.
Ich konnte Johann nicht aussprechen, als ich klein war und habe einfach selber Joja gesagt. Das ist so eine Wortfindung, die einfach ne, so kam, weil ich das nicht aussprechen konnte. Und ich habe dann gedacht, jetzt lasse ich das
auch. Wie schön, also wenn man sich das so behält, über das ganze Leben, oder?
Ja,
so ein kleinen Versprecher aus der Kindheit.
Steht auch schon im Pass.
Steht, geht das, ja?
Ja, so als Ordens- und Künstlername kann man das eintragen lassen tatsächlich.
Mit 4 Jahren hast du angefangen, tatsächlich Klavier zu spielen. Also wirklich jetzt seit 50 Jahren, seit einem halben Jahrhundert. Laut und heftig, also wie so viele Vierjährige, weiß ich nicht, wenn ich an meine Kinder denke, als sie klein waren, mit dem Kochlöffel irgendwie auf dem Tisch oder richtig schon am Instrument?
Also das weiß ich so ein bisschen aus Erzählungen meiner Mutter. Ich hatte auch noch keinen Klavierunterricht mit 4 Jahren, sondern meine ältere Schwester, die eben 6,5 war, ab 6 gab es bei uns Klavierunterricht. Ne, so. Und ich habe aber schon, anders als alle anderen Geschwister, habe ich schon meiner älteren Schwester nachgeeifert und so getan, als könnte ich es auch. Und meine Mutter behauptet, dass dieser natürliche Umgang mit der Tastatur aus diesem haptischen, frühen haptischen Erlebnis kommt anscheinend. Und dann haben wir uns Geschichten erzählt und sind ans Klavier gegangen. Also Klavier war, damals gab es ja noch keine Computer und sowas. Wir sind also, das Klavier war sozusagen unser Instrument, um uns Geschichten zu erzählen und Märchen. Und das haben wir einfach dann unterlegt sozusagen musikalisch, ja, ohne dass jemand richtig Klavier spielen konnte.
Und dann haben sich alle ums Klavier versammelt und drum gestritten?
Das große Wunder war eher, dass meine anderen Geschwister ertragen haben, dass ich so viel Klavier gespielt habe. Und ich habe dann auch tatsächlich, es gab Momente, wo ich mich dann zurückgezogen habe in die Schule, um da zu üben. Und ich hatte ein gutes Verhältnis mit meinen Musiklehrern. Die haben mir dann mal aufgeschlossen den Raum. Und das Verhältnis zum Hausmeister war oft nicht so gut. Aber dann habe ich dann mich oft hinterm Flügel versteckt, wenn der kam und alles abgeschlossen hat. Und dann habe ich sozusagen, als der dann nach Hause fuhr, hatte ich die ganze Nacht den Flügel für mich. Ich bin tatsächlich, habe zu Hause gesagt, du, ich bin jetzt mal in der Schule und übe Klavier und habe dann da eben üben können.
Wir haben eben in der Selbstvorstellung von deinem Vater den ganz kurz angesprochen, der dich tatsächlich unterstützt hat bei deinem Berufswunsch, wo vielleicht andere Väter sagen würden, oh, lern mal was Anständiges.
Also da ist mein Vater ein Vorbild, wie ein Elternteil reagieren müsste, wenn sein Kind mit einem Berufswunsch kommt, den er eigentlich erstmal vordergründig nicht nachvollziehen kann. Oder wo er die Risiken sieht. Dass am Anfang des Weges man dem Sohn das Vertrauen gibt, dass der das vielleicht schaffen könnte und ein glückliches Leben damit führt, auch wirtschaftlich und seine Familie ernähren kann. Also das zeugt schon von sehr viel Optimismus. Aber mein Vater war ein sehr rationaler Typ und der hat einfach gesehen, wenn mein Sohn damit glücklich ist. Ne? Aber er hat, als ich ihm gesagt habe, ich möchte mein Jurastudium abbrechen und Musik machen, hat er eben auch klare Regeln aufgestellt. Und eine Regel war übrigens, da sprachen wir gerade drüber, du musst deine Steuererklärung von vornherein richtig machen. Das war seine größte Sorge.
Ja, aber er hat bei Künstlern immer ein Problem.
Ja. Er hat auch gesagt, ich möchte, dass du studierst. Ich möchte nicht, dass du es autodidaktisch machst. Ich möchte, dass du ins Ausland gehst, um deinen Horizont zu erweitern. Das waren wirklich wichtige Dinge, die mir gesagt hat. Und im Nachhinein sind das Dinge, die mir sehr zum Vorteile gereicht haben.
Dann war es Silbersum bei Amsterdam und New York. Mehr Ausland geht ja nicht als New York.
Das ist the capital of jazz, sagt man. Ja, die Hauptstadt, ja. Ich habe damals mit meinen Helden, also wirklich 2 Meter entfernt, die haben gespielt die ganze Nacht und ich habe daneben gesessen. Und da kriegt man natürlich auch eine Menge mit. Ich habe Unterricht gehabt bei meinen Heroes, bei meinen Helden. Und da würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr intensive Zeit, Studienzeit gewesen damals.
Und trotzdem immer wieder zurück in den Norden. Also du hast nie gedacht, so jetzt, eigentlich hast du es doch geschafft, ich habe sie alle gesehen, über Joe Cocker reden wir noch, ich gehe dann auch dahin in die Capital des Jazz.
Ich hab einige Kommilitonen, die dann da geblieben sind. Man muss natürlich auch ein bisschen sehen, dass man nicht unter die Räder kommt. Insofern ist natürlich meine Sozialisierung hier im Norden gewesen, also ich bin Norddeutscher und habe gedacht, mit dem Rüstzeug, was ich international, also auch diese Erfahrung mit internationalen Künstlern zusammenzuspielen, wie eben Joe Cocker oder Chuck Berry, ist mit dem Rüstzeug kann ich hier sozusagen, also einmal in der Champions League gespielt und dann zurück in die Bundesliga. Das gibt einem anderes Selbstvertrauen. Ne? Und mit diesem Selbstvertrauen kann man eben diesen Beruf auch sehr strategisch und auch sehr, sag mal, nachhaltig dann aufbauen.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Mit Joja Wendt. Kein Klavier. Er hat noch nicht nervös irgendwie mit den Fingern auf der Tischplatte herumgetrommelt. Aber du machst große Gesten. Also das ist schon so, ne? Die Bewegung ist immer auch dabei.
Ist das so?
Ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja. Oh je, das ist ja schön. Das sagt ja nur, dass man auch dem Gesagten noch zusätzlich Ausdruck verleiht.
Ja, bloß ich merke es gar nicht. Ich merke das selber nicht.
Meine Gäste bringen ihre Musik mit und bei dir, wir könnten also abendelang wahrscheinlich deine Musik spielen. Es ist ja dann immer schwierig, du musstest dich auf 3 begrenzen. Ich hätte jetzt hier Mr. O'Sullivan mit Get Down.
Oh, ich habe gerade mit ihm kommuniziert über E-Mail.
Nein.
Mit Gilbert O'Sullivan.
Mit dem großen Gilbert. Und Gilbert hat E-Mail.
Weil ich nämlich sein...
Wie ist seine E-Mail-Adresse?
Das hat nicht...
Gilbert@gmx.com.
Es hat weder Gilbert noch O'Sullivan im Namen.
Ja, also.
Es ist, glaube ich, auch ein Künstlername tatsächlich.
Ach so. Entschuldige, ich unterbrach dich. Ja, du hast mit ihm kommuniziert. Was hast du ihm mitgeteilt?
Ihm ist zu Ohren gekommen, und das lief irgendwie über die Kanäle des Konzertveranstalters, dass ich ein Stück von ihm im Programm habe, nämlich Get Down von Gilbert O'Sullivan. Und er hat mir eine ganz süße E-Mail geschrieben nach dem Motto, thank you very much for playing my song, and I can really say danke, hat er dann noch geschrieben, sehr, sehr süß. Und ich mochte erstens diesen Typen immer gerne, weil es ein richtiger Singer-Songwriter ist und der hat sehr intelligente Popmusik damals geschrieben und war auch mit Recht sehr erfolgreich. Und ich mag die Songs einfach. Ne? Get Down finde ich toll, das ging los, das habe ich als Jugendlicher, also meine erste Vinylplatte, die ich jemals gehört habe übrigens, oder besessen habe. Und auch Claire ist ein wunderschönes Stück von ihm. Und insofern, ja, habe ich einen direkten persönlichen Bezug und dass er sich jetzt mit mir auch noch kurz schließt. Und er möchte gerne auch ein Konzert mit mir geben. Vielleicht ist er am 4.12. in der Leishalle mit dabei. In Hamburg.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit einem Mann, dessen Klempner sagt, du bist lustiger als Mario Barth.
Uwe.
Ja, dass du weißt, wie dein Klempner mit Vornamen heißt.
Natürlich.
Uwe ist so oft was zu Klempnern bei den Wends zu Hause?
Der
was habt ihr, einen Altbau? Oder?
Der wohnt direkt, also so. Mein Studio ist direkt neben seiner, klar kenne ich Uwe, ich bin auf so einem Gewerbehof, da habe ich mein Flügel, damit ich da ungestört üben kann. Und klar, da ist also, Uwe ist mein Klempner, daneben sitzt der Tischler, dann Eisen-Olli ist auf dem Hof, also das sind alles Spitzentypen.
Und Uwe scheinst du ja dann mit deiner Witzigkeit beeindruckt zu haben. Wie wichtig ist es dir, witzig zu sein, also auch in den Programmen? Es ist ja längst nicht nur Musik, wenn man zu Joja Wendt geht.
Naja, der im Vergleich hinkt natürlich etwas, weil ich bin natürlich weit entfernt, ein Comedian zu sein. Das Einzige, was ich mache, ich sage meine Stücke an und da kommen eben viele manchmal situationskomische Dinge auf. Und bei uns war Humor immer sehr groß geschrieben in der Familie, deswegen ist es immer lustig und unterhaltsam. Und ich finde, die Leute dürfen auch, wenn sie viel Geld dafür bezahlt haben, einen unterhaltsamen und kurzweiligen, aber auch anspruchsvollen Abend erleben.
Ich habe dich letztes Jahr gesehen in der Philharmonie in Köln.
Ach, da warst du?
Und ja, da war ich. Ich war der mal gehustet hat.
Nein.
Nein, das stimmt nicht. Jemand anders hat gehustet. Aber bei Joja Wendt darf man husten.
Natürlich.
In der Philharmonie. Ne? Das ist ja sonst immer so ein Problem. Und man muss ja immer husten. Man muss ja immer dann, husten, wenn man im Konzert... Ja.
Wenn's,
warum
wenn's,
eigentlich?
Das habe ich nie verstanden so richtig.
Weil
das
man nicht darf wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Weil man eigentlich nicht sollte. Und das verstärkt den Hustenreiz. Ja. Das ist ein psychologisches Problem.
Nee, was ich sagen wollte, du hast auch da von Joe Cocker erzählt. Das tust du natürlich sehr oft und mit großem Stolz und mit gutem Recht. Joe Cocker hat dich damals gesehen. Wir haben es kurz angesprochen. In Hamburg. Und hat dich gehört und hat gleich gesagt tatsächlich, komm mit, ich möchte, dass du bei mir spielst. Was hast du mitgenommen? Was hat er dir mit auf den Weg gegeben, Joe Cocker, für deine Karriere?
Also diese Erfahrung ist natürlich unbezahlbar. Erstmal war es so, dass einige glückliche Umstände zusammenkamen, weil sein Vorprogramm war ausgefallen und er hatte einen Tag frei und ist in der Hamburger Szene rumgelaufen und hat mich zufällig spielen hören und hat eben gesagt, ey, das ist der Junge, den setzen wir hin. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass man alleine am Klavier Tausende von Leuten unterhalten kann. Das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen. Und einmal davor wirklich, das war ja, weiß nicht, der war ja wahnsinnig groß damals, diese Sail Away Tour und
was weiß ich. Was war das, Alsterdorfer Sporthalle oder wo war das damals noch?
In Hamburg war es Alsterdorfer Sporthalle, aber ich bin ja durch ganz Deutschland mit ihm dann getingelt. Und diese Erfahrung, eben das zu können. Und ich wusste das am Anfang nicht. Ich dachte, ich bin Pianist und kann in Kneipen und Jazzbars so spielen oder mal einen Sänger begleiten oder so. Aber alleine da vorne zu stehen und die Leute zu rocken, das war eine neue Erfahrung. Und das hat er mir eigentlich gelehrt. Weil ich habe gesagt, Herr Cocker, wie stellen Sie sich das vor? Und dann hat er gesagt, vertrau mir, du spielst einfach das, was du da gerade gespielt hast. Das machst du eine halbe Stunde lang und die Leute gehen ab. Der kannte sein Publikum. Und das habe ich gemacht und das funktionierte sensationell. Und da sieht man auch, dass er also wirklich auch ein gutes Gefühl hatte für sich, für die Musik. Er war auch, ich muss sagen, er hatte wirklich das Herz auf dem rechten Fleck, war ein Blues-Fan. Wir haben viel gesprochen. Ich meine, der wurde damals ein bisschen abgeschirmt, weil er ja ein Alkoholproblem hatte. Nicht zu der Zeit, als ich mit ihm auf Tour war, aber vorher. Und seine Frau hat immer dann aufgepasst, dass er mit den Musikern nicht so viel rumhing. Aber John Miles zum Beispiel, Music Was My First Love, der war in seiner Band.
6:30 Minuten, in der Radioversion.
Der spielte in seiner Band damals. Das heißt, mit dem habe ich zusammengehangen. Der spielte Gitarre und sang auch. Und der Saxophonist, das war eigentlich die ganze Band war von Tina Turner auch, ne? Das war wir haben echt so viel zusammengehangen und wir haben zusammen gespielt. Nachher war es tatsächlich so, dass die Jungs auch schon im Vorprogramm bei mir mit eingestiegen sind. Also das war sensationell. So muss man so eine, das gäb's heute alles gar nicht mehr, ne?
Und so hat er dich auch zu Chuck Berry dann gebracht, Fats Domino und so ins Vorprogramm, oder war das einfach, weil du dir dann Ruf dadurch auch aufbauen konntest, relativ schnell?
Ja, ich war damals in Hamburg so der Nachwuchstyp, den man fragte, wenn man irgendwie einen Pianisten brauchte. Ne? Und Chuck Berry kam immer nach Europa ohne Band. Und auch da hatte ich das Glück. Chuck Berry konnte sehr schwierig werden, wie ich gehört habe. Aber bei mir war der auch entzückend. Der hat sich zu mir ans Klavier gesetzt. Der wollte mir seine Gitarre in die Hand drücken und solche Sachen. Und also ich habe die besten Erfahrungen mit Chuck Berry. Und es gab gerade neulich ein Interview mit seinem Sohn. Und wurde er gefragt, wer der geilste Pianist ist, mit dem Chuck Berry zusammengespielt hat jemals. Und da hat er gesagt, oh, there was a young guy in Europe. His name is Yo-Yo, and he was playing the ivory off the keys. He was Burning Man. Also der hat mich wirklich nochmal auch geehrt nach dem Motto, ey, mit Yo-Yo war es besonders geil.
Ja, und dieser geile Typ ist heute mein Gast. Wie schön.
Verrückt.
Es ist ja in gewisser Weise auch ein Wiedersehen heute, muss man sagen. Yo-Yo, wenn wir haben uns, es muss schon 25 Jahre her sein, gesehen auf einer Firmenveranstaltung. Man brauchte einen billigen Moderator, man hat mich genommen und man brauchte, hat sich geleistet, einen großartigen Pianisten, nämlich Yo-Yo Wendt.
Auch völlig unbekannt bis zu dem Zeitpunkt.
Du weißt tatsächlich noch, für welches Unternehmen das war.
Ich weiß, das war eine Betonfirma, die ihren Namen gewechselt hat.
Richtig, deswegen können wir sagen, es war Alsenbeton.
Alsen.
Hier aus Schleswig-Holstein.
So ist es.
Ja.
Und tatsächlich war es so, da waren aber wirklich 1000 Leute in der Halle. Das war riesig. Und es gab eine Bühne in der Mitte. Und es gibt eine lustige Geschichte, weil nämlich der Chef dieser Firma, der eigentlich, ich sag jetzt mal, soll nicht despektiert klingen, aber Zögling eines alten Chefs war, der da auch eingeladen war, aber er hatte sozusagen die Geschäfte übernommen und sollte diese Firma jetzt aufgehen lassen in diesem großen Konzert. Und hat diese Feier organisiert. Und da war eine große Bühne und es stand dort ein Klavier. Und dann kam der alte Chef und sagte, ja, wieso ist er hier nur ein, warum steht da nur ein Klavier? Was haben Sie denn vor? Ja, sagte der, ich habe einen Pianisten eingeladen. Was? Dann dachte der, oh Gott, ein Pianist, wie soll der jetzt hier 1000 Leute? Ein Pianisten, ja. Und dann sagt er, ja, das ist auch noch mein Nachbar. Das ist zufällig mein Nachbar.
Ach so.
Um Gottes Willen, das ist auch noch sein Nachbar. Der hat also gedacht,
da kommt wer weiß wer.
Ja, jetzt klippert sein Nachbar so ein bisschen. Ja. Und dann war das die beste Party da. Ich weiß, dass wir mit den Arbeitern aus Legerdorf, das war ja richtig eine tolle.
Die waren alle da.
Schleswig-Holsteiner Crew. Und das waren wirklich Leute, auch ein Herz auf dem rechten Fleck. Und die haben da so gefeiert mit uns. Du wirst dich erinnern.
Ich erinnere mich tatsächlich, aber ich finde es toll, dass du dich noch erinnerst bei deinen Auftritten und all diesen Dingen. Machst du sowas noch, Firmenveranstaltungen?
Ich mache es, ja klar mache ich das, ja. Das ist mein täglich Brot.
Ja, guck mal an. Ich auch, meine Telefonnummer blenden wir am Ende dieser Sendung ein. Folgendes, du bist tatsächlich Rekordhalter. Bist du das noch oder warst du das? Du warst tatsächlich der Pianist mit den meisten verkauften Konzertkarten weltweit.
Der Deutsche.
Der deutsche Pianist, okay, Gott sei Dank, weil ich hätte gedacht, hallo.
Nee, da gibt es ja noch lange andere. Da gibt es ja noch lange
und
lang,
Leute. Und Billy Joel und so. Und du sagst immer, das nächste Stück ist schwierig. Das ist dein Running Gag in den Konzerten.
Das hat sich so ein bisschen etabliert.
Da wartet man schon so ein bisschen drauf immer.
Nee, es hat sich eher so etabliert, dass ich, das war ganz am Anfang mal, und das meinte ich auch ernst, da hatte ich irgendwie ein Stück am Wickel, was total schwer war und habe das angekündigt. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, und jetzt spiele ich folgende Stücke, dann kommen folgende Schwierigkeiten und es ist halt für mich wahnsinnig schwer zu spielen. So, und dann beim nächsten Stück sage ich das nächste Stück und jetzt kommt übrigens, spiele ich ein Stück von und dann kommt aus der ersten Reihe, oh, das ist bestimmt schwer zu spielen. So, und das hat sich so und das hat sich so etabliert, dass, also das kommt eigentlich vom Publikum.
Jetzt im neuen Programm, welches Stück ist da schwer zu spielen?
Oh. Da spiele ich wirklich, also neben den Popstücken, die kommen, das heißt ja Stars on 88, das heißt, ich spiele eine Menge an, das ist auch übrigens neu, das habe ich nie gemacht, ein Stück von Ed Sheeran, ich spiele AC/DC auf dem Klavier, was auch meiner Meinung nach einmalig ist, aber ich habe meinen persönlichen Stars on 88, mein Star ist ein klassisches Stück und das ist eine Bearbeitung des, wie ich finde, größten Pianisten aller Zeiten, Wladimir Horowitz. Und die Carmen-Variationen von Wladimir Horowitz sind weltweit gefürchtet für ihre Schwierigkeit. Und das ist nun mal jetzt wirklich schwer zu spielen. Ich glaube, es gibt keinen deutschen Pianisten, der das auf dem Konzert spielt.
Und einen kleinen Fehler hörst du, aber das Publikum wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, dieses Stück ohne Fehler zu spielen, das ist für mich fast unmöglich.
Wie perfektionistisch bist du?
Ich bereite das sehr gut vor. Ich sitze schon dran, ich übe das langsam, ich übe die Passagen langsam. Ich versuche immer wieder Einstiege zu finden. Wenn ich mal rausfliege, das ist bei einem Klassenstück anders als beim Jazz oder beim Pop, wo man sich immer retten kann oder das in der Improvisation aufgeht. Beim klassischen Stück muss man den Notentext, das ist wie ein Gedicht, was man auswendig lernt. Ja. Und das muss man eben, da darf man nicht rausfliegen.
Aber du hast es eben auch auswendig, ne? Also das ist, wenn ich mich erinnere, da war ist kein einziges Notenblatt bei dir. Und jetzt bei sowas, bei so einem klassischen Stück, auch ohne Noten?
Ich spiele immer ohne Noten, weil ich der Meinung bin, wenn man eine Rede hält vor Leuten, dann liest man auch nicht ab. Wenn man abliest, wird es hölzern. Man muss das frei drauf haben. Ne? Und insofern, wenn ich ein Konzert spiele, dann muss das alles frei sein.
Wow. Welchen von Ed Sheeran spielst du?
Shape of You, tatsächlich.
Wobei Ed Sheeran ja mit Klavier gar nichts am Hut hat.
Nein, aber ich fand zum Beispiel dieses Anfangsriff, ich meine, es ist ja nicht einfach ein Popstück mit all den produzierten Schlagzeug und was da alles drin ist, auf dem Klavier auch zu spielen und das alles abzubilden. Und das ist sozusagen die Herausforderung, dass der Zuhörer sagt, ja, mit das auf Klavier.
Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ein Mann, der E und U zusammenbringt und das ja schon zu Zeiten, als das verpönt war, als man überhaupt noch darüber gesprochen hat, über E und U, über das Ernste und das Unterhaltende. Ein Mann, der am Klavier sitzt einen ganzen Abend. Joja Wendt ist da. Alles gut noch bei dir?
Alles super.
Gut, ich frage immer zwischendurch, weil, wie gesagt, kein Klavier hier. Ja, und der Mann, den zieht es wie ein Magnet ans Klavier. Was ist schwieriger, Konzertmuffel dazu zu bringen, in eine Konzerthalle zu gehen? Um dann ja auch was ganz anderes erleben zu können, wenn man zu Joja Wendt geht. Oder andersrum, die Klassikgänger dazu zu bewegen, in ein Konzert mit Joja Wendt zu gehen.
Das ist eine schwierige Frage. An sich habe ich die Erfahrung gemacht, dass in den Familien die Frauen die Motoren sind, in Konzerte zu gehen. Nach dem Motto, komm, Karl-Heinz, lass mal heute Abend ein schönes Konzert erleben.
Ja. Kriegst auch einen Sekt in der Pause und kannst die Augen auch zumachen, aber ich würde gern gehen.
Für mich ist die Herausforderung, Karl-Heinz eben auch davon zu überzeugen, dass das der beste Abend war und die beste Alternative auch gegen das Fernsehen oder gegen einen Kinofilm das gemacht zu haben. Und ich glaube, dass der etablierte Konzertgänger, der ist bei mir genauso gut aufgehoben, weil er nämlich mal eine andere Art von Konzert sieht.
Ja, und beide Seiten, nenne ich sie mal, treffen sich dann bei Joja Wendt in ja auch etablierten Häusern. Also von der Philharmonie in Köln gesprochen. Das ist jetzt nicht so, dass du nur im Kieler Schloss und in Stadthallen auftrittst, sondern du bist ja auch da, wo die Kollegen sind.
Ja, das stimmt schon. Ich starte die Tour im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und bin zwischenzeitlich in der Philharmonie in München zum Beispiel. Also das ist schon toll, aber ich gehe auch nach Bad Beverungen oder nach Emden, nach Husum.
Husum, eben in die Messehalle.
Ja, und in Husum, wann bin ich da nochmal?
15.
Am 15.
Das ist ja jetzt so eine Frage, damit ich nochmal den Termin nenne. 15. Februar, hier
am
steht es.
15. Februar in Husum. Ja. Und das mache ich so gerne, weil die Leute in Husum eben auch ein Recht darauf haben, ein großartiges Joja Wendt-Konzert zu hören. Und ehrlich gesagt, das sind so liebe und nette und dankbare und großartige Leute da. Das macht wahnsinnig gut Spaß.
NDR 1 für den Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk mit Joja Wendt, dessen Karriere in Kiel begonnen hat. Das hast du wahrscheinlich nur gesagt, weil es eine Kieler Zeitung war, die dich gefragt hat.
Nein, ein bisschen müssen wir auch bei der Wahrheit bleiben. Hier gab es die Forstbaumschule, die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, da kannst du Pizza essen, musst manchmal ein bisschen lange warten an schönen Tagen, aber es ist ein schöner Biergarten auch.
Aber ob sie sonntagmorgens den Frühschoppen noch machen, das weiß ich nicht.
Nicht mit Joja Wendt, aber zum Frühstücken gehen viele dorthin. Aber ob sie da Musik machen, wahrscheinlich, wer weiß.
Und damals war es eine Tradition und wir sind hier auch manchmal bei Wind und Wetter da aufgetreten. Manchmal war es tatsächlich so, wenn das Wetter zu schlecht war, haben wir morgens um 8 einen Anruf bekommen, ihr braucht nicht losfahren. Heute wird's nichts. Aber ich habe damals hier angefangen mit Abi Wallenstein, sowas. Und dann gab es hier damals, ich weiß gar nicht, was es noch gibt, einen Veranstaltungsraum namens Räucherei.
Gibt's noch?
Gibt's noch.
Ja.
Und da habe ich damals auch das erste Mal gespielt. Und das war, also Kiel spielt eine große Rolle am Anfang sozusagen meiner Karriere. Meine Freundin wohnte damals in Kiel, als ich 19 war, 18, 19, 20 so in der Zeit. Und insofern war ich eine Menge hier.
Ja. Also einen besseren Bezug kann man ja gar nicht haben, dann zu Schleswig-Holstein, wenn man hier sogar verliebt war. Ja, wenn man die Kiel-Linie auch von abging.
Es war eigentlich eine Hamburgerin, die nach Kiel gegangen ist, um hier zu studieren.
Ja, das gibt's ja öfter.
Ja,
das,
so war es.
Ja, wo man immer den Hamburgern erzählen muss, tatsächlich überhaupt, es ist, man kann hier auch sein.
So ist es. Und sie wohnt immer noch hier und ist hier glücklich verheiratet.
Wenn du jetzt auf Tour bist, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 Termine, alleine 4 in Schleswig-Holstein, einer in Hamburg auch. Aber du hast gesagt, Philharmonie in München, dann Berlin,
Frankfurt, Stuttgart.
Also gibt es einen Unterschied? Also merkst du da, dass der Norden anders auf deine Musik reagiert oder auf andere Musik reagiert als die Münchner zum Beispiel?
Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass das regional unterschiedlich ist. Es ist eher eine Frage der Metropolen und der ländlicheren Gebiete. Mhm. In den Metropolen, da sind die Leute einen Konzertbetrieb mehr gewöhnt, weil er einfach aufrechterhalten wird, auch durch öffentliche Mittel und so weiter. Gibt es viel Konzerte. Das heißt, die Leute sind auch mehr gewohnt, in Konzerte zu gehen und es gibt die entsprechenden Konzerthäuser dort. Ne? Wenn man sich außerhalb der Metropolen bewegt, dann sind es dann mehr Stadthallen oder auch Messehallen wie jetzt in Husum oder wie hier das Kieler Schloss. Das ist zwar auch etabliert für Konzerte, aber hat eine andere Atmosphäre. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, die Dankbarkeit der Leute deutlich zu spüren, dass man da hinkommt und da für die Leute spielt, ne? weil das vielleicht nicht so etabliert ist. Und ich, mir macht das wahnsinnig Spaß.
Hast du eine Lieblingsbühne in Schleswig-Holstein? Kieler Schloss hast du schon gesagt, vom Publikum her. Messe Husum warst du schon mal? Oder?
Messe Husum war ich schon mal, finde ich großartig. Es gibt auch ein kleines Theater in Heide übrigens, tatsächlich, was ich auch sehr liebe. Und Lübeck, klar, ist die Muck. Und Lübeck habe ich auch übrigens damals ganz früh schon so Jazzfestivals. In Bad Schwartau gab es damals ein Jazzfestival, wo ich ganz früh schon gespielt habe. Also da bin ich auch ziemlich tief verankert. So.
Er war überall und er liebt Schleswig-Holstein. Ich höre es raus.
Meine Eltern hatten ein Wochenendhaus in Pönitz am See.
Ach, guck an. Und du bist Kitesurfer.
Oh, ich liebe das.
Ja. Das geht ja nun auch hier besser als auf der Elbe.
So ist es nämlich. Und ich glaube, das ist auch meiner Meinung nach, ich weiß nicht, prozentual, die meisten jungen Leute, die Kitesurfen, gibt es in Schleswig-Holstein.
Ja, aber geht das? Ich meine, bist du versichert dagegen? Wenn du jetzt auf so einen bösen Ostseestein fällst mit deinen Händen zum Beispiel.
Das ist ja passiert. Ne? Ich habe ja, vor 2 Jahren, schon groß in der Bildzeitung, dass ich auf eine Muschelbank gefahren bin und mir die Hand aufgerissen, also den Unterarm aufgerissen habe. Es war Gott sei Dank nicht so schlimm, also nicht so wie die Bildzeitung das daraus gemacht hat. Aber ich muss da schon vorsichtig sein. Ich fahre nie ohne Handschuh und versuche die größtmögliche Sorgfalt sozusagen zu wahren. Aber sein Leben darauf abzurichten, das würde ich jetzt auch nicht machen. Also klar, ich fahre jetzt kein Motorrad mehr, das ist tatsächlich so. Und es wäre traurig, wenn man so ein Leben leben würde wie Lang Lang zum Beispiel, der noch nicht mal mehr Auto fahren darf, weil er sozusagen vom chinesischen Staat so vereinnahmt wurde, dass der immer einen Leibwächter hat und immer neben, ne, so, der darf gar nichts mehr machen. Darf
auch nichts anfassen dann
mit seinen anfassen, Händen. Nichts anfassen, der darf keinen Leuten mehr die Hand schütteln.
Darf ich Ihnen den Zucker in den Kaffee machen, Mr. Lang Lang?
Und das ist ein trauriges Leben und ich versuche natürlich ein ganz normales Leben zu führen. Das ist ja Quatsch, wenn man da sich so... Und wenn was schief geht, das wäre tragisch und schlimm, aber dann muss ich halt Filmmusik komponieren.
Und isst auch noch Muscheln.
Manchmal esse ich auch Austern, ja.
Er kann mit Fäusten Klavier spielen, dazu eine Geschichte von einem Eskimo erzählen, der seine Fausthandschuhe nicht ausgezogen hat und begeistert dann eiskalt sein Publikum. Ich überlege, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe es mir auch bei YouTube, kann man sich es auch angucken. Du tatsächlich nimmst diese Fausthandschuhe und schaffst es damit trotzdem ein Stück zu spielen, das ganz normal klingt.
Ja, das hört sich dramatischer an, als es ist. Es ist ganz sanft. Also es ist ein sanftes Stück und ich spiele es hauptsächlich auf den schwarzen Tasten.
Ja.
Und es ist eine Geschichte, die tatsächlich mir erzählt wurde. Also es sollte eine wahre Geschichte sein. Dass nämlich, ich war in Sibirien, in Kamtschatka, ganz im Osten von Sibirien. Und da habe ich Leute kennengelernt, die mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus so eine kleine Musikschule betreiben. Und die haben mir erzählt, eines Tages sei einmal ein Eskimo, und die leben da wirklich, ist ein Naturvolk, in den Ort gekommen, um Besorgung zu machen, die für seine Großmutter, der es nicht so gut ging. Und der Zufall wollte es, dass er an dieser Musikschule vorbeigekommen ist und kam rein und er sah das Klavier, das erste Mal in seinem Leben, der sonst nur in der Natur lebt. Und hat eben Sachen probiert und hat dann eine Melodie probiert, die ihm seine Großmutter immer zum Einschlafen vorgesungen hat. Man muss wissen, es gibt kein Naturvolk, sei es noch so isoliert gewesen, was jemals ohne Musik ausgekommen wäre. Das scheint wirklich ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Und so auch dieser kleine Eskimo. Und dann wird diese zarte Melodie gespielt und er begleitet sich und so weiter. Das ist ein schönes Stück und damit höre ich meine Konzerte immer auf. Auch übrigens im neuen Programm. Das ist ein Klassiker.
Du schaffst es ja auch dadurch, für Musik zu begeistern. Fürs Klavier zu begeistern ist schwierig. Das weiß jeder, der Kinder hat und sich gedacht hat, oh, mein Kind soll ein Instrument spielen. Und da ist doch noch das alte Klavier, das haben wir geerbt. Und jetzt setzen wir mal die Kinder dran oder warum man das auch immer da hat. Das wird dir bekannt vorkommen aus Erzählungen. Mein Sohn, jetzt 17, macht das seit 4-5 Jahren. Mäßiger Erfolg, geht mal muffeliger, mal weniger mufflig zum Klavierunterricht, kommt zurück und dann guckt er mal, was da rauskommt. Es ist nicht viel.
Trotzdem ist das, und das wird jetzt auch viele Hörer hier interessieren, es gibt einen neuen Bericht oder eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für Neurowissenschaften in Leipzig, die herausgefunden haben, dass wenn man noch nie Klavier gespielt hat und sich nur 20 Minuten mit dem Instrument beschäftigt, dass man dann schon ganz deutliche positive neuronale Auswirkungen im Gehirn hat. Und Leute, die Klavier spielen, das hat man dann untersucht in Feldstudien, sind nachweislich glücklicher, leben gesünder, sind intelligenter, die wirken attraktiver. Also nur positive Dinge.
Jetzt weiß ich, woran es liegt.
Nee. Ja. Du wusstest nicht, wie ich aussehe, bevor ich auch angefangen habe, Klavier zu spielen.
Ich dachte, warum ist bei mir nicht der Fall?
Ach so, weil verstehe ich schon.
So ohne Klavier sein Leben geführt zu haben.
Es hat auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund, dass das, was wir mit unseren Vorderpfoten machen, hat einen direkten Draht und einen sehr, sehr schnellen Draht ins Gehirn. Und wenn man dann die Dinge noch sieht, man sieht das ja vor sich, wenn man Klavier spielt, und hört, diese Kombination scheint ein Synapsengewitter auszulösen. Insofern nur positive Aspekte.
Ja. Für Synapsengewitter gibt es diesen Online-Kurs, habe ich mir angeguckt, mit Coldplay, Clocks,
ja, hast du erklärt.
Ja. Wunderbar und tatsächlich auch wirklich Schritt für Schritt und ganz langsam.
Und es ist nicht so schwer.
Ja,
tatsächlich. Und man hat gleich ein Erfolgserlebnis. Ja. Es ist immer ratsam, noch jemanden, einen Klavierlehrer zu haben, der die Dinge dann auch didaktisch besser noch umsetzt, aber ich habe das so didaktisch wie möglich aufgebaut, mit kleinen Filmchen, die aufeinander aufbauen, wo man sowas wie Clocks zum Beispiel wirklich Ton für Ton dann nachspielen kann.
Mhm.
Und von oben die Finger sieht und so.
Ich habe den Link meinem Sohn geschickt, so ist nicht. Das kann vielleicht eine neue Begeisterung auslösen. Bei meiner großen Tochter weiß ich noch, die ist jetzt 22, die hat sehr intensiv gespielt, aber hatte immer nur eine halbe Stunde. Und das Schlimmste war Vorspielen. Kennst du das, wenn dann die Kinder ja auch was vorspielen, das Geübte? Und dann sitzt du da als Elternteil und denkst so, bitte komm, triff den Ton. Und die Klavierlehrerin hat auch Geigenunterricht gegeben und das ist wirklich das Allerschlimmste.
Naja, der große Vorteil des Klaviers ist ja, dass es ein sehr intuitives Instrument ist. Alle Tasten, die man bedienen kann, liegen vor einem. Man drückt sie runter, hat gleich einen Ton. Man muss sich nicht mit der Tonerzeugung beschäftigen, wie bei der Geige. Wenn man doll runterdrückt, ist er laut, weniger doll ist er leise. Das heißt, besser könnte man das Klavier nicht programmieren, als so wie es ist. Und die Vorspielsituation, und das versuche ich auch mal den Leuten zu sagen, man muss vorspielen. Also wenn ich zum Beispiel ein Stück habe, was ich übe, und um das richtig konzertreif zu bekommen, muss ich das vor Leuten gespielt haben. Weil dieser Stress, den man hat, oder das Adrenalin, was ausgeschüttet wird, das festigt die Synapsenbahn nochmal anders. Das ist auch eine Erkenntnis, die man haben muss. Das heißt, Dinge, die man im Konzert gespielt hat und auch fehlerfrei, da kann man mich nachts wecken und ich kann das sofort viel spielen. Während, wenn man nur für sich übt, und das kann man noch so sehr üben und nochmal tausendmal wiederholen, das setzt sich nicht so sehr, wie wenn man vor Leuten gespielt hat. Insofern ist das leider etwas, was ich auch jedem Klavierschüler sage, spielt vor, spielt Leuten vor, wenn es der Familie ist.
Memories of Tomorrow. Keith Jarrett, großartiger Künstler.
Ja, spitzenmäßig. Menschlich soll ja schwierig sein. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber die Musik ist sehr integer und wahnsinnig toll. Ja,
aber das erzählt man sich dann immer gleich in der Musikerszene. Also der ist schwierig
und
der
Das ist bekannt, weil er, das kann man auf YouTube, sollte mal googeln. wenn er manchmal, wenn die Leute dann fotografieren oder nicht ruhig sind, dann bepöbelt er die manchmal, ne, und sagt hier, Leute.
Ja. Ne, und das ist ja fast wieder sympathisch auch.
Oder? I will never come back into this goddamn country. Also gibt es so ein YouTube-Video und alle und so weiter. Und man denkt, na, das hätte er auch irgendwie charmanter lösen können. Aber das ist nun mal sehr, deswegen sage ich, sehr integer. Ne? Also der ordnet der Musik und seiner Kunst alles unter. Ne? Und das mache ich, also in meinem Fall ist es zum Beispiel ganz anders, wenn die Leute bei mir kommen, zu mir kommen und dann irgendwas mal dazwischen rufen, so versuche ich das eher aufzugreifen und sag mal, ein interaktives Ding daraus zu machen. Weil die Leute haben ja schließlich auch viel Geld bezahlt dafür und wollen unterhalten werden und das kann man als Künstler ruhig auch mal berücksichtigen.
Gut. Was sagst du eigentlich? Pianist, Entertainer, Musiker, was gibst du ein in dem allseits zitierten Formular?
Ja, Entertainer mag ich eigentlich gar nicht so gerne, weil das klingt so ein bisschen abgeschmackt, wie so nach dem Motto, jetzt hier ist er wieder, ne?
Und kommt er
mit seinem ersten Gag. nee, so ist es eigentlich nicht. Also in erster Linie, die Musik steht im Vordergrund und das ist tatsächlich so. Alle Geschichten und alles, was sich daraus entwickelt und alle Inhalte und so weiter, drehen sich eigentlich um die Musik. Und jetzt kommt noch was dazu. Wenn man auf der Bühne steht, durchschauen die Leute ganz schnell, kann der was oder kann der nichts. Und das geht in den ersten drei Stücken, entscheidet sich das. Und insofern, man muss etwas auch wirklich gut beherrschen, um dann sozusagen daraus auch einen launigen und lustigen oder sehr unterhaltsamen Abend zu machen. Großes Vorbild von mir war damals Victor Borge. Das ist eigentlich so der Loriot von Amerika, eigentlich Däne tatsächlich, ist damals emigriert, dänischer Jude nach Amerika und ist da der Musikcomedian geworden. Und der spielte fantastisch Klavier. Und seine Meisterschaft, das war seine Basis. Und daraus hat er sozusagen seine Stand-up-Comedy entwickelt. Und ohne das wäre das wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und insofern habe ich auch mal versucht, Wert zu legen darauf, der musikalische Inhalt und das, was man auf dem Klavier bietet, das muss wirklich unanfechtbar wirklich richtig gut sein.
Das müsste für sich auch funktionieren, selbst wenn man nichts Komisches drumherum
macht. So ist es.
Genau. Trotzdem würde man sagen, ist großartig. Helge Schneider wäre dann ja auch so ein Name.
Auch ein fantastischer Jazzer, der aber natürlich wahnsinnig anarchisch unterwegs ist. Deswegen polarisiert er natürlich auch. Es gibt Leute, die ihn gar nicht mögen und Leute, ich finde ihn großartig. Und weil er natürlich, und er ist übrigens auch der König der Comedians. Also wenn er bei sowas wie dem RTL, dieser Comedy-Preis, wenn er da auftaucht, dann ist er immer der König. Ne? So wie Jack Nicholson der König der Hollywood-Schauspieler ist, wenn der auftaucht bei den Oscars, ist Helge Schneider, weil der alles nochmal ad absurdum führt.
Du bist Einzelkämpfer auf der Bühne, aber bist es da dann schon wieder nicht, weil du das Publikum eben einbeziehst. Da kommt auch mal jemand nach vorne. Du bist es aber auch sonst nicht. Die Söhne Hamburgs zum Beispiel ist ein Projekt von dir, warst gerade auf der Kieler Woche ja auch. Rolf Clausen und Stefan Gwildis. Warum das? Weil du denkst, okay, ich möchte auch nicht nur allein auf der Bühne stehen?
Also diese Formation, wir haben uns ja gefunden auf der Straße da war ich 18, 17. Da gab es in Hamburg den Hafengeburtstag, Alstervergnügung, da haben wir immer gespielt und haben die immer gesehen. Die haben Straßentheater gemacht und ich hatte mein Klavier mit Rollen einfach auf die hingeschoben und habe Musik gemacht. Und seit dieser Zeit kennen wir uns. Und dann ist eben vor einiger Zeit also die Idee entstanden, jeder hat ja seine eigene Karriere gemacht. Rolf ist Improvisationsschauspieler, Stefan die Soul-Stimme Deutschlands, ich bin Instrumentalist und da haben wir gedacht, wir drei zusammen, wir könnten eigentlich so eine Best-Ager-Boy-Band gründen. Und so war es dann. Und wir haben dann uns zusammengeschmissen und Ideen und das ist so wahnsinnig lustig geworden. Und wir haben ein Lied gesungen über die Fischfachverkäuferin und Moin Moin ist ein Hit oder Der deutsche Mann tanzt im Sitzen oder solche Sachen. Also wir haben, das ist einfach echt ein Spaßprojekt und das soll es auch bleiben. Ne?
Und trifft man sich dann zu Proben oder?
Ja, klar, wir treffen uns dauernd Proben und das Tolle ist, Stefan spielt auch Schlagzeug und so weiter. Ja. Also es gibt dieses Projekt, was wirklich Spaß ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch ein Projekt, was, sag mal, künstlerisch ganz toll ist, wo ich mit drei anderen Pianisten den Hamburger Pianosommer gegründet habe. Das ist ein Jazzpianist, Martin Tingwall, Sebastian Knauer ist Klassiker, auch international unterwegs und Axel Zwingberger, der Boogie-Woogie-Papst, auch weltweit bekannt. Und wir zu viert machen eben den Pianosommer. So, das ist also mehr künstlerisch, auf der anderen Seite mehr Spaß und dazwischen ich mit meinen Konzerten. Das ist, ich finde, ich bin da ganz gut aufgestellt.
Klingt nach einer guten Kombi, ja.
Großartig.
Also der Austausch mit anderen Musikern ist dir durchaus wichtig?
Absolut, genau. Ja. Wenn man immer allein unterwegs ist, fehlt das manchmal ein bisschen, der Dialog. Deswegen suche ich auch den Dialog mit dem Publikum. Und deswegen macht mir so wahnsinnig Spaß. Ja. Im Winter die Söhne Hamburgs und im Sommer den Hamburger Piano.
Was ist mit den Weggefährten von damals, also so aus der Sperrzeit? Otto Walkes, glaube ich, ne? Da haben wir schon sehr früh Berührungspunkte. Udo Lindenberg.
Wir treffen uns dauernd. Also mit Otto verbinde ich mich eine enge Freundschaft. Wir sehen uns auch privat viel und gehen zusammen essen. Und jetzt will er im nächsten Jahr anscheinend einen neuen Film machen. Ich habe ja die Filmmusik für die 7 Zwerge schon geschrieben. Symphonisch, das ist auch eine Herausforderung, immer wieder symphonische Musik zu schreiben. Das habe ich zwar gelernt im Studium, aber das dann wirklich auch auf die Straße zu bringen, das war toll. Dann war auch ein erfolgreicher Film. Oder zwei erfolgreiche Filme. Und wenn er jetzt wieder einen macht, würde ich mich natürlich freuen, das wieder machen zu können.
Es ist gleich schon zu Ende. 2 Stunden, das ist weniger als ein Programm von Julia Wendt, ne?
Ja, weniger.
In der Mitte gibt es noch eine Pause. Kann man
ja, hier wird ja auch Musik gespielt.
Noch eine Brezel holen, irgendwie draußen im Foyer. Wer hat eigentlich entschieden, dass es immer nur Brezeln gibt in diesen Foyers?
Ist das tatsächlich
Prosecco
so? Prosecco
und Brezel. Ja, du kommst da nie hin, ne? Weil du kriegst wahrscheinlich Kaviar hinter der Bühne.
Um Gottes Willen. Ja, im Whirlpool, so wie Justin Bieber. Ne? Ja, schön wär's. Nee, ich... tatsächlich bin ich immer draußen. Ich esse da jetzt natürlich nichts in der Pause, aber in der Pause bin ich draußen und gebe Autogramme.
Ja, in der Pause
schon? Ja, immer in der Pause.
Weil ich am Brezelstand war, habe ich das nicht gesehen.
Brezel und die Leute, ja klar, dann haben die wahrscheinlich schon einen kleinen Drink und ein Bierchen und so. Und deswegen geht es auch in der zweiten Hälfte meistens launiger weiter.
Und immer, so ein paar kommen immer noch ein bisschen später. Ne? Das sind die zum Ende dann der Pause noch ihren Prosecco holen. Pass auf, keine Talkshow ohne Schnellfragerunde. Ich nenne das deine 120 Sekunden. Ich stelle dir ein paar Fragen, du antwortest kurz und spontan, was dir dazu einfällt. Klavier oder Flügel?
Flügel.
Was ist eigentlich der Unterschied?
Der Flügel, da liegen die Saiten, beim Klavier sind sie aufrecht.
Ah, okay. Das möchte ich unbedingt nochmal machen.
In der Semperoper ein Konzert geben, in Dresden.
Hat dich noch keiner gefragt?
Doch, ich versuche das immer mal dazwischen zu schieben. Es hat bis jetzt noch nicht, weil es sich einfach wirtschaftlich nicht gerechnet hat bisher. Es ist sehr teuer, der
Saal. Schwarz oder weiß?
Weiß.
Gute Unterhaltung ist?
Wenn man eine Qualität mit Unterhaltung verbindet.
Über diesen Witz kann ich immer wieder lachen.
Oh, den kann ich hier nicht erzählen, Leute. Das ist mein Lieblingswitz. Aber das das gehört sich nicht. Was gibt's denn für einen Witz, oder? Darauf kann ich immer, also über Situationskomik.
Wenn ich Open Air mein Regenlied spiele, dann
habe ich ganz komischerweise die Erfahrung gemacht, dass die Vögel kommen und zwitschern, wie bei keinem anderen Stück. Und ich weiß nicht, woran es liegt.
Mein schlimmster Bühnenmoment.
Oh, ich bin rausgeflogen aus einem sehr schwierigen klassischen Stück und musste von vorne anfangen.
Dieses Instrument würde ich auch gerne spielen können.
Gitarre.
Gitarre. Kannst du nicht?
Doch, kann ich ein bisschen, aber nicht so, wie ich es gerne spielen können wollen würde.
Ein guter Grund, ein Benefizkonzert zu geben.
Ist für die Stiftung Kulturbüdel, die immer sehr punktuell einsetzt und den Leuten hilft, ein Konzert zu geben, um da Geld zu verdienen.
Urlaub ist für mich.
Mit der Familie wegzufahren und einfach 24 Stunden am Tag eine schöne Zeit zu haben.
Sylt oder Südsee?
Sylt.
Auf einer Hochzeit würde ich heute nochmal spielen, wenn?
Oh, ich habe gerade neulich gespielt auf einer Hochzeit von jungen Leuten. Mache ich gerne, weil das einfach auch der Moment ist für die jungen Leute und da werden sie sich ihr Leben lang dran erinnern.
Mit Straßenmusik Geld zu verdienen war?
Im Grunde die wichtigsten Lehrjahre meiner Karriere.
Geld bedeutet mir
Freiheit.
Mein Tag fängt gut an, wenn
ich ans Klavier kann.
Mein Tag endet gut, wenn
ich vom Klavier aufstehe.
Jetzt kannst du hier aufstehen. Das war's. Julia Wendt, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind alle begierig auf deine Konzerte. Am 10. November in Lübeck, 30. November in Kiel, 3. Dezember Norderstedt, 4. Dezember Hamburg und 15. Februar in Husum. Volle Säle, muss man nicht wünschen, sind sie sowieso. Danke, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht. Meine Damen und Herren, hören Sie diese Sendung weiter von Jan-Malte Andresen, der vielleicht sensibelste und unterhaltsamste Moderator des deutschen Radios.
Welche Taste wäre ich auf dem Klavier?
Du wärst ein Fis.
Heißt?
Ja, das teilt sozusagen die Oktave in zwei Teile und ist der Mittelpunkt der Oktave von C bis C.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin!